Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Ballhorn. Ich bin der Chefredakteur von Jacobin Magazine und auch der Host von diesem Podcast, wo ich jeden Freitagnachmittag mehr oder weniger mit Gästen aus Politik, aus unserer Redaktion und ab und zu auch aus dem Kulturbereich, aber wirklich nur ab und zu spreche über aktuelle politische Debatten in unserer Gesellschaft. Heute sprechen wir über ein etwas anderes Thema. Wir sprechen zwar wieder über Deutschland, aber wir sprechen nochmal über Deutschlands besonders dunkle Vergangenheit und auch das sogenannte braune Erbe. Damit ist gemeint die Milliarden an Abermilliarden von Geldern, die während der Nazizeit von großen deutschen Konzernen angesammelt und angehäuft wurden und in vielen Fällen die Basis für ihr Reichtum und ihren Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen werden. Unser Gast ist der niederländische Journalist David de Jong. David de Jong ist Nahosten-Korrespondent, aber dazu auch Historiker und hat letztes Jahr auf deutscher Sprache das Buch veröffentlicht, Braunes Erbe, über diese Zeit und die Firmen und das Kapital, das mit Hitler und den Nazis gerne zusammengearbeitet hat, um ihren Reichtum zu vergrößern. Der englische Titel des Buches, Nazi Billionaires, finde ich, trifft den Punkt noch ein bisschen eher als die deutsche Übersetzung, aber das Thema ist, glaube ich, damit klar. David hat letzte Woche in der amerikanischen Zeitschrift Vanity Fair einen neuen Artikel veröffentlicht über den reichsten Deutschen überhaupt, Klaus Michael Kühne, und dessen Vater, deren Firma Kühne und Nagel tatsächlich lange beteiligt war an der sogenannten M-Aktion, in der westdeutsche Firmen zahllose Möbelstücke von deportierten westeuropäischen Juden nach Deutschland transportiert hat, um quasi die hiesige Bevölkerung versorgen, während die alliierten Luftbombardements viel Möbel zerstörte. Aber ein historisches Verbrechen, wirklich erschütterndes Beispiel von wie sonst gar nicht so ideologische Kapitalisten bereit waren, mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten und vor allem, wie sie erfolgreich über Jahrzehnte diese Verbrechen versteckt haben und dabei versucht haben oder erfolgreich dabei ihren Ruf saniert haben. Wir sprechen gleich mit David über seinen neuen Artikel und insgesamt über dieses braune Erbe und seine Auswirkungen auf Deutschland bis heute. Davor aber die obligatorische wöchentliche Ansage von mir. Wenn du Jacobin Weekly gut findest, wenn du uns gerne hörst, dann bitte abonniert den Podcast auf dem beliebigen Podcast-Plattform deiner Wahl. Bitte gib uns viele gute Bewertungen sozusagen, viele Sterne oder wie auch immer. Und bitte sagt unter deinen Freunden und Kollegen weiter, dass es uns gibt. Und überlegt, ob ihr nicht ein Abo bei uns abschließen könntet, weil die Jahresabos von Jacobin die finanzielle und damit auch Materialbasis bilden, auf der wir diesen Podcast, aber auch unsere anderen Podcasts und auch unsere tägliche kostenlose Online-Inhalte zur Verfügung stellen können. Vielen Dank und bis gleich mit David. Hallo David und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Guten Morgen, Lauren. Schön, hier zu sein.
Wir wollen eigentlich über deinen neuen Artikel bei Vanity Fair sprechen und auch über die Reaktionen darauf. Also mich würde wirklich sehr interessieren, welche bzw. ob es bisher schon welche gab. Aber lass uns zuerst so ein bisschen allgemeiner einsteigen. Du verfolgst seit Jahren das Thema, das auf Englisch, finde ich so schön, Nazi Billionaires heißt. Die deutsche Ausgabe deines Buches hieß ja Braunes Erbe. Mich würde interessieren, genau, was genau du dabei erforscht und wie du auf das Thema gekommen bist.
Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich bei Bloomberg News in New York gearbeitet habe. Und ich bin da Ende 2011 angefangen, damals, für ein neues Investigativteam, was über Familienunternehmen und Family Offices sozusagen forscht. Und ich bin dann auch angenommen als Nordamerika-Reporter, Aber dann haben meine Chefs mir damals sehr bald gefragt, nach 2-3 Monaten, ob ich auch über die deutschsprachige Länder schreiben könnte, weil ich Niederländer bin und mein amerikanischer Chef hat dann angenommen, weil ich Holländer bin, dass ich dann fließend auch Deutsch spreche und die haben, glaube ich, gedacht, dass sie das alles, dass das alles, das ist alles so ähnlich.
Und, ja, bis Personalkosten einsparen.
Genau. Und dann habe ich jedes Jahr von New York aus einen Monat im Redaktion, im Bloomberg Redaktion in Deutschland und der Schweiz und Österreich verbracht. Und die Geschichte, womit ich immer zurückkam, käme, war so eine Mischung vom Wirtschaft, Ökonomie und auch Geschichte. Und was mir in meinem Reporting damals dann erstaunt hat, war so diese, wie Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, so meist, aber meistens Deutschland, so große Familie, Clans oder Dynastie oder meist einflussreichen, so wie der BMW Quanz oder Porsche Pierre oder Oetker oder Flick oder von Fink oder Reimann oder Kühne, sagen, dass sie sehr transparent sein, ihre Vaters und Großvaters ehren für ihren wirtschaftliches Erfolg, aber dann nicht sagen über ihren Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Nazi oder SS-Mitgliedschaft, nachdem sie gesagt haben, dass sie das alles aufgearbeitet haben. So diese Diskrepanz zwischen sozusagen die sogenannte Aufarbeitung und die tatsächliche Aufarbeitung, das war wirklich der Punkt, wie ich mir auf der Nazi-Billionaires gestützt haben. Und dann habe ich erst das auf Englisch in Artikeln für Bloomberg publiziert und bin dann in 2017 nach 8 Jahren in New York, bin ich nach Berlin gezogen und habe dann 4 Jahre geforscht von Berlin aus für das Buch Nazi Billionaires, genau, Braunes Erbe auf Deutsch. Und mein Artikel über Kühne ist dann sozusagen der Coda zu diesem Thema. Ja.
Aha, okay. Also damit hast du auch quasi das Projekt dann durch.
Ich glaube es. Ich habe das Gefühl, dass es meine letzte Nazi-Billionaire-Story ist, aber man weiß es nicht.
Es kann wirklich immer noch welche geben, irgendwo
genau,
versteckt.
Genau, ich habe stark das Gefühl. Ja, leider.
Ja, dann lass uns genau über den neuen Artikel sprechen. Der ist ja nicht auf Deutsch erschienen, sondern auf Englisch in der Zeitschrift Vanity Fair. Und es handelt sich um Klaus-Michael Kühne und seine Firma Kühne und Nagel. Wenn ich mich nicht irre, die größte Speditionsfirma der Welt. Und Kühne, stimmt, der reichste Deutsche der Welt. Auch wenn er nicht mehr in Deutschland wohnt. Genau, vielleicht kannst du einfach zuerst erzählen, was hast du da genau rausgefunden über diesen Mann und seine Firma?
Gut, der Geschichte kam zu mir im Mai 2022. Mein Buch ist im April, ist Anfang Mai 2022, ist eben auf Englisch Ende April 2022 erschienen und auf Deutsch Anfang 2022. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen auf Twitter von einer Frau, die in England lebt, und hat gesagt: Schön, dass du meine Großeltern erwähnt und wie ihre Häuser in Hamburg arisiert würden durch Oetker, durch Rudolf August Oetker und Dr. Oetker. Aber du hast auch der Geschichte meines Großonkels und Großtante Adolf und Käthe Maas darüber schreiben müssen, und weil die sind arisiert würden, Adolf Maas ist 45% Aktien in Kühne Nagel oder im Kühne Nagel Hamburg, sind arisiert worden durch Alfred und Werner Kühne. Und dann habe ich ein bisschen geforscht und habe ich gedacht, ah ja, er hat überhaupt nicht im Buch gepasst, Klaus-Michael Kühne, weil er kein Erben hat. Und Nazi-Billionaires, braunes Erbe geht wirklich über Dynastien, deutsche Unternehmensdynastien, die noch weiterleben. Aber wann Klaus-Michael Kühne stirbt und er ist 87 und hat ein Vermögen, ein geschätztes Vermögen von 44 Milliarden, und aber Quellen haben gesagt, dass es näher bei 50 oder 60 Milliarden ist, weil er auch so viel Immobilien gekauft hat, die letzte Jahr in Deutschland und der Schweiz und Österreich, hat er nicht wirklich dahin gehört, weil die Kühne-Dynastie endet, wann er stirbt. Und dann habe ich nochmals aus einer ganz anderen Quelle auch noch einmal einen Tipp bekommen über LinkedIn von jemand, die aus Hamburg kommt. Das hat, du musst unbedingt wirklich in der Kühne-Geschichte, da forschen. Mhm. Und dann war mein erster Schritt, dass ich Ende 2023 nach Montreal geflogen bin, um in das Montreal Holocaust Museum, eben das Maas-Archiv zu forschen. Adolf Maas, der ehemalige Großaktionär vom Kühne-Nagel Hamburg, April 1933 durch Alfred und Werner Kühne, respektive der Vater und Onkel vom Klaus-Michael Kühne, aus Kühne-Nagel gedrängt ist. Dann bin ich nach Hamburg in Bremen gefahren, um da zu forschen um da Leute zu interviewen, weil zum Beispiel Henning Bleil, ehemaliger Taz-Redakteur, aber jetzt Direktor der Böll-Stiftung in Bremen, hat sich schon seit Jahren reingesetzt sehr viel geforscht nach das Thema und auch sich reingesetzt für ein Arisierungsmahnmal in Bremen, was gegenüber der Kühne-Nagel Standort steht, in Bremen, was der Deutschland Hauptbüro ist. Und auch da dann in Bremer Staatsarchiv die Entnazifizierungsakte vom Werner und Alfred Kühne geforscht und dann auch eine Neuarisierung vom Kühne-Nagel im Hamburger Staatsarchiv gefunden. Und dann habe ich im Oktober 2023 einen Tipp bekommen, dass Klaus-Michael Kühne ein Studi im Auftrag gegeben hat am Handelsblatt Research Institute und wann er für das 125-jährige die 125-jährige Bestehen vom Kühne-Nagel in 2015 und dass er das verweigert zu publizieren, weil er ein Kapitel gibt mit die Aktivitäten seines Vaters und Onkels und Kühne-Nagel.
Ich meine, es kommt auch im Artikel vor, aber dass viele deutsche Firmen in den letzten Jahren, oder vielleicht nicht viele, aber zumindest einige ähnliche Studien in Auftrag gegeben haben. Ne? Also, dass sie quasi unabhängige Historiker damit beauftragen, ihre Nazi-Vergangenheit auch zu erforschen.
Genau. Und dann, dies war nicht ein wissenschaftliches Studie per se, das war wirklich ein so viel 125-jähriger.
Ja. Also eigentlich als PR gedacht.
Naja, nicht PR, weil es war keine Vertuschungsstudie, weil er es im Ende vertuscht hat, weil er es nicht gefallen hat, dass er ein Kapitel über seinen Vater und Onkel, die Forscher haben glaube ich, sehr guten Forschung gemacht und das ist nicht in Frage, aber es war nicht kein wissenschaftliche Studie, weil er seit Jahren schon über Kühne-Nagel und die Aktivitäten und die Rolle, nicht nur im Arisierungsfalle, aber speziell im Falle die M-Aktion, der Möbel-Aktion, und das war der transportiert vom geraubten Möbeln vom Westeuropa, vom Juden, jüdischen Familien, die deportiert waren nach Konzentrations- und Vernichtungslager, dass sie dann ausgeraubt worden in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Luxemburg. Und Kühne-Nagel hat der quasi Monopol auf dieses Auftrag von der Nazi-Autoritäten bekommen. Und das dann nicht, und das in Deutschland ist das sicher schon lange ein Diskussion, dass dann, dass er eine Aufarbeitung verweigert. Aber was er jetzt wirklich, was wirklich auch im Artikel deutlich wird, ist, dass er nicht nur eine Aufarbeitung verweigert, aber dass er, dass Klaus-Michael Kühne so eine, ja, so der Verhältnis zu seinem Vater versucht zu schützen und seinen Vater sozusagen nachtragend versucht zu schützen, dass er selbst Erwähnung von seinem Vaters NSDAP-Mitgliedschaft
der ist kurz nach der Machtergreifung eingetreten, ne?
Genau,
der
genau.
Kühne, ja.
Ja, genau.
Also sein vielleicht Vater kein überzeugter Nationalsozialist von Anfang an, aber jemand, der dann sehr zügig aufgesprungen ist, sozusagen.
Genau, aus opportunistischen Gründen. Und seine Onkel Werner scheint dann ein viel mehr ideologischer Nazi gewesen zu sein. Aber Kühne Nagel war auch so zum Beispiel ein NS-Musterbetrieb im Dritten Reich, was man nur bekommt, weil man wirklich ein strenges NS-Ideologie auf den Arbeitsplätzen und in Fabriken und so auch introduziert hatte. Und das sind wirklich, ich meine, es geht wirklich um dieses, um seine, mein Artikel bei Fanny Fair geht wirklich um die Vertuschung. Das heißt auch The Billionaire's Secret, die Milliardärs Geheimnis, wirklich um Klaus-Michael Kühnes Vertuschung, zeitgenössische Vertuschung von der Geschichte, von der NS-Geschichte seines Firmen, seines Vaters, seines Onkels. Und er ist nicht nur Großaktionär Kühne Nagel, aber er ist auch der größte Aktionär vom Lufthansa Group, vom Flixbus, vom Brenntag, was ein großer Chemikalien-Distributeur ist, vom Hapag-Lloyd, einer der großen Schiffreedereien weltweit, der größte Forscher, der größte Spender und Stifter von HSV.
Also wirklich ein Großkapitalismus im pursten Sinne. Vielleicht auch der größte Kapitalist Deutschlands.
Naja, absolut. Im Moment ist, wenn man sieht, selbst im Vergleich mit zum Beispiel der BMW Quanz, ja, da hat man zumindest noch zwei, Stefan Quandt und Susanne Klotten, wo die Aktionäre sozusagen und ihr Macht. Aber bei Kühne ist es nur Einzelperson ohne Erbe, wo all diesen Macht und Geld konzentriert bei ist. Ja.
Ja, lass uns vielleicht noch ein bisschen mehr über die Rolle von Kühne und Nagel in der M-Aktion sprechen. Also du hast ja schon gesagt, ich habe auch in der Einführung schon gesagt, was die M-Aktion war. Aber was genau, also Kühne und Nagel, eine damals relativ bescheidene Speditionsfirma, würde ich mir denken, zumindest jedenfalls nicht der weltweite Marktführer, der heute ist, bekommt dann einen Auftrag von der Nazi-Regierung oder vom Nazi-Staat, wie auch immer man das sagen möchte, Hunderttausende oder Millionen Stücke an Möbel und andere Güter, die von jüdischen Familien genommen wurden, nach Deutschland zu transportieren. Richtig?
Genau, in 1942 hat Kühne Nagel dann die Auftrag bekommen, vom Nazi-Autoritäten, die M-Aktion übersagen. Das war vor allem die unter Alfred Rosenberg, der sogenannte der Ideologieminister von der NS-Regimes, und er übersagt sozusagen die ganze Raub vom nicht nur vom Möbel, aber auch vom Kunst und vom Bücher. Ganze Bibliotheken, die dann weggeführt sind. Aber spezifisch, wie gesagt, die M-Aktion ging über Raubmöbel, Raubhaushaltgüter von deportierte jüdische Juden und jüdische Familien von der Niederlande, von Belgien, aus Luxemburg und Frankreich. Geraubmöbel, die dann nach Deutschland transportiert sind, weil ausgebombte Deutsche, die dann bekommen haben oder versteigert sind, Das war sozusagen der Plan Hitler, um sozusagen die für ja Deutsche, die ausgebombt vernichtet waren, ihren Möbeln zu ersetzen, ja, mit Möbeln, die in jüdischen Eigentum, die im Eigentum von jüdischen Familien waren. Hm. Und darum spricht man auch noch jetzt in Deutschland über Judenmöbel, dass man sagt, oh ja, wir haben im Keller, also haben wir noch sozusagen sogenannte Judenmöbel stehen. Das ist wirklich, mhm, ich meine, so pervers ist es noch, mehr als 80 Jahre später.
Und konnte Kühne und Nagel oder verdankt sich sozusagen Kühne und Nagel ihre Beteiligung an der M-Aktion auch ein Stück weit ihr Wachstum? Weil du schreibst ja, dass Kühne und Nagel, also wenn man, es ist schwer genau zu rekonstruieren, aber es sieht so aus, als wäre Kühne und Nagel wesentlich größer gewesen am Ende des Krieges als am Anfang. Oder ist das...
Das stimmt, die waren wirklich im Fußgang vom Wehrmacht sind die riesig expandiert. Mhm, die sind von neun Büros in Deutschland, aus sieben Büros in Deutschland im 1939 nach 27 Büros weltweit in Europa am Ende 1944 gegangen. So, die sind wirklich im sozusagen die Raubzug vom Wehrmacht und auch der Krieg sind die wirklich riesig expandiert. Und haben da auch am erst gut für dem die Wachstum fing natürlich schon in 1933 an mit das Herausdrängung der Arisierung vom Adolf Maas, der natürlich 45% der Anteilen hat. Es ging eben natürlich in der großen Wirtschaftskrise Kühne Nagel auch nicht gut, aber es war sozusagen der perfekte Timing für die Gebrüder Kühne, um Adolf Maas daraus zu drängen. In 22. April 1933, 10 Tage später, sind die auch Mitglieder der NSDAP geworden. Und dann kam der große Wachstum mit enge Verbindungen zum NS-Regimes, NS-Musterbetrieb, verleihen worden in 1937 und dann auch natürlich mit der und ein Neuarisierungsfall von der Alfred Deutsch, eine Spedition-Firma in jüdischer Eigentum in Hamburg in 1938. 1939 fing natürlich der Krieg an und dann wächst Kühne Nagel wirklich groß. Oder man sieht dann auch, dass der Gebrüder Kühne, das steht im Entnazifizierungsverfahren, so jährlich so 175.000 Reichsmark verdienen zwischen 1933 und Anfang des Krieges. Dann bekommen sie die M-Aktions, M-Aktionsauftrag, und Kühne Nagel hat dann sozusagen ein Quasi-Monopol, aber auch der Beschenker scheint dabei beteiligt zu sein und andere Speditionsfirmen. Aber man sieht dann wirklich, wie die Gewinne wachsen bei der Gebrüder Kühne. Und das Höhepunkt war dann 1942, der erste Jahr, die M-Aktion, weil da eben dieses Jahr der meiste Juden auch deportiert, der meisten Juden deportiert worden, der meiste Häuser leer gestanden haben in Amsterdam, in Paris, in Brussels, in Luxemburg und da wirklich der große Raub vom Haushaltgüter und dann natürlich damit sozusagen mit ja diese ja Leichenfledderei einfach der große Profiten durch die Gebrüder Kühn gemacht sind.
Und man kann ja also als Täter sozusagen schwer behaupten im Nachhinein, man wusste nicht, wie so oft ist im Nachkriegsdiskurs quasi von den Tätern, man wusste ja nichts davon oder wie schlimm es war. Aber wenn man vom Naziregime beauftragt wird, geklaute Möbel und Gegenstände von jüdischen Familien oder jüdischen Eigentümern nach Deutschland zu transportieren, ist eigentlich klar, was man dabei macht. Wie sah das dann für die Firmen nach dem Krieg aus? Also NS-Musterbetrieb, eng verstrickt im Kriegswirtschaft Nazi-Deutschlands. Letztendlich kommt aber Kühne frei. Wenigen Jahren. Was ist da, also wurde er zumindest am Anfang verhaftet? Also eigentlich würde man
Werner Kühne. Nur Werner Kühne wird verhaftet, weil er mehr...
Wirklich strammere Nazi sozusagen.
Genau, der strammere Nazi, genau. Und Alfred Kühne nicht. Der wurde sozusagen, die beiden dürfen nicht mehr in ihr Betrieb zu arbeiten. Der kommt sozusagen ein Eigentums, Befreiung, die dürfen nicht mehr ihren kühnen Nagel zu betreiben, da würden dann andere Leute reingesetzt. Aber was in die NRZ, und es ist sehr klar auch von die amerikanische und deutsche Behörden in Westdeutschland oder in Hamburg und Bremen, dass die überzeugen, dass sie großen Nazi-Industriellen sind, große Profiten gemacht haben. Aber in NRZ-Finanzierungsverfahren gegen Bayern wird nicht der Emmerich-Show nicht einmal erwähnt. Und das ist, das ist erstaunlich in dem Sinne, aber auch nicht, weil er war sehr, er ist noch immer und damals auch sehr wenig, es war natürlich total chaotisch, es war Chaos, es war Nachkriegszeit, die haben ihr Büro verlagert nach Konstanz in 1943 und die Bremen und Hamburg Büros sind auch bombardiert worden. Und gut, was Klaus Michael Kühne auch jetzt heutzutage sagt, ja, da sind keine Dokumente mehr, weil unsere Gebäude in Hamburg und Bremen sind zerstört worden. Aber in ein deutsches Wirtschaftsarchivenverzeichnis steht, da ist einfach noch 10 laufende Meter an Archivgüter sind vom 1902 bisher, so von der ersten 125 Jahre der Firma. Und ja, würden die als Mitläufer eingestuft, wie so vielen im Nazifizierungsverfahren. Auch weil die amerikanischen und britischen Geheimdiensten ein sehr großes Interesse nehmen in, dass Alfred Kühne wieder Kühne Nagel leitet. So, das ist auch ein Brief, es ist auch im Bremer Staatsarchiv, über das ein britischer Generalmajor vom britischen Geheimdienst nach seinen amerikanischen Kollegen schreibt, Herr Alfred Kühne muss unbedingt entnazifiziert worden in einem Weg, dass er seine operationellen Aktivitäten mit Kühne-Nagel fortsetzen kann. Das geht über für Sicherheitsgründe sozusagen.
Aha. Und also offensichtlich war er irgendwie mit den Geheimdiensten.
Später kommt raus, dass Kühne-Nagel Kühne-Nagel Büros in Deutschland sozusagen Tarnfirmen waren für die Operation Gehlen, was der Vorläufer für die BND war. Mhm. Und darum natürlich, die waren sehr eng verstrickt, auch mit CIA und der Anfang der Kartkrieg und Kampf gegen Kommunismus und etc. etc. Und das ist natürlich dann wieder ein Beispiel, dass sozusagen der Politiker Opportunismus viel wichtiger war als sonst.
Zahllosen Beispielen wie Ex-Nazis quasi reingewaschen werden, indem sie in den Kampf gegen Kommunismus eingezogen werden.
Genau. Das ist wirklich der Grund, dass sie dann beiden als Mitläufer eingestuft wurden, selbst von die Amerikaner und die Briten sehr gut davon ja, gewiss haben, wie große Täter aufgrund und Werner Kühne haben und wie groß sie profitiert haben vom Verbrechen des NS-Regimes. Aber an die andere Seite war auch schwierig, sozusagen die Beweislast gegen den zu sammeln, weil es natürlich eine total chaotische Zeit war und nicht so viele Dokumenten und noch immer nicht vorhanden waren.
Und hat sich dann der Albert Kühner in späteren Jahren, ich meine, der hat ja noch Jahrzehnte nach dem Krieg gelebt, hat er sich dann jemals dazu geäußert? Gab es jemals Versuche, ihn unter Druck zu setzen, oder wurde es einfach unter den Teppich gekehrt?
Das Interessante ist, und das habe ich nicht im Artikel gesetzt, aber er hat ein Abkommen mit der Familie Maas noch mit, der ist ein sehr, das habe ich im Maas-Archiv im Montreal Holocaust Museum gefunden, ist, dass er vom so 65 zahlt er der Tochter vom Adolf in Kettemaß, zahlt er so $500 pro Monat.
Interessant.
Unter der Grund, dass er sozusagen der Tochter sein Vaters Alter, Chef,
oder?
Wie sagen wir das, Aktionär helfen wollen. Ja, okay. Aber für die Maas-Familie interpretiert es als, okay, endlich mal zahlt er für die Herausdrängung unseres Vaters vom Kühner Nagel.
Das war jetzt nicht öffentlich gemacht, das war so eine private Vereinbarung.
Private Vereinbarung zwischen 1956 und 1974, sie stirbt. Und das ist noch niemals publik,
Und also für die den Artikel noch nicht gelesen haben, Maas ist ja in Auschwitz ermordet worden.
Ja,
also während seine ehemaligen Geschäftspartner reich wurden, quasi dank des Holocausts ist er und seine Frau in Auschwitz gestorben.
Ermordet worden, Adolf und Käthe Maas sind dann beiden ermordet worden in Auschwitz im Mai 1944, ja.
Und inwiefern siehst du, also jetzt 70 Jahre später, über 70 Jahre später, Kühne und Nagel ist die weltgrößte Speditionsfirma, Klaus-Michael Kühne, der reichste Deutsche überhaupt sozusagen. Du hast diesen Bericht erwähnt von 2015, wo Klaus-Michael gekillt hat, mehr oder weniger. Hat er sich sonst zu den Taten seines Vaters geäußert, oder wird das einfach totgeschwiegen?
Ja gut, er hat sich zum ersten...
In Artikel schreibst du zum Beispiel, dass auf der Website von der Firma es einfach kein Rubrik zur Geschichte gibt.
Nee, das ist halt nur ein Erkenntnis zur Geschichte. Das ist in 2015 auch, und die sagen dann, Kühne Nagel ist schändliche Vorkommnisse während der Zeiten des Dritten Reichs bewusst und bedauert sehr, dass er seine Tätigkeit zum Teil im Auftrag des Nazi-Regimes ausgeübt hat. Zu berücksichtigen sind sie die seinerzeitigen Verhältnisse in der Diktatur sowie die Tatsache, dass Kühne Nagel die Kriegswehren unter Aufbietung aller seiner Kräfte überstanden und die Existenz des Unternehmens gesichert hat. Und dann auch soweit im Zügen der eigenen Recherche, ebenso wie derjenige Dritte, zusätzliche Fakten aus der Zeit von 1933 bis 1945 bekannt werden, sollen diesem in einem Firmenarchiv erfasst werden und ebenso wie alle anderen historischen Fakten zu firmeninternen Dokumentation dienen.
Aber nur intern.
Nur intern, genau. Und, und die sagen noch immer, dass sie kein Archiv haben, das Archiv besteht nicht. Ich meine, Das Equipe ist in Hamburg. Da sind zumindest 10 laufende Meter. Da sind auch Personen, die das besucht haben, die da auch geforscht haben. Das ist nicht in Frage. Und ja, gut, die haben auch ein 180-seitige Studie vom Klaus-Michael Kühner hat auch ein 180-seitige Studie vom Handelsblatt Research Institute im Auftrag gegeben und dann vertuschen lassen, weil der NSDAP-Mitgliedschaft seiner Vater erwähnt wurde und auch andere Verbrechen. Ja, das ist natürlich eine sehr schlimme Sache.
Und gab es seit dem Artikel eine Reaktion? Hast du irgendwas von der Firma gehört? Weil ich meine, deine Presseanfragen gingen damals unbeantwortet, richtig?
Genau. Der Pressesprecher der Öffentlichkeitsarbeit, Kühne Nagel, hat nur gesagt, dass wann der Krieg geendet hat, Klaus-Michael Kühne 7 war und keinen Einfluss hat auf die historische Entwicklung, und jetzt ist er 87 und hat er immer noch keinen Einfluss auf die historische Entwicklung. Aber das ist gar nicht das Punkt der Artikel. Punkt der Artikel ist, dass er mindestens erwarten kann, dass er transparent ist über die Geschichte, und sicher waren ein Firmen, die in so viel Tod und Leid gewinnen hat gemacht, dass sie zumindest sich transparent über seine Geschichte ist und das nicht verlügend oder das nicht am andere Weise das unter das Teppich schmeißt oder das unter Verschluss hat oder das einfach vertuscht, wie die das jetzt machen, dass sie zumindest eine Verantwortlichkeit eine moralische Verantwortlichkeit zu der Geschichte nimmt. Das ist was man auch als Aktionäre, ne? Das ist ein börsennotiertes Betrieb oder was man erwarten kann von einem Firmen, wo man investiert. Was man über die Geschichte lügt man dann auch über die Zahlen und Fakten, die finanzieren, fragen viele Investoren sich dann ab. Aber ich habe noch keine Reaktion bekommen vom ihm oder seine Seite. Ich glaube, er findet, dass dieses Thema heute noch, dass es wie so hochgekocht wird, dass es ihm rätselhaft, und er sagt, wir haben nichts zu verbergen und sagt, das, was wir von Dritten erfahren haben, in keinster Weise verschwiegen. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Ja.
Vielleicht eine letzte Frage. Oh, ja?
Ja, ja. Na gut, und es hat viele, ich meine, in dem Sinne, nicht für so keine Reaktion von ihm, aber vielen im Sinne vom deutschen und ausländischen Presse, die da allen aufgegriffen sind. Und war dieses Thema nicht, ich bin nicht diejenige, ich bin vielleicht diejenige, die es in englische Sprache introduziert, aber dieses Thema über die mangelnde Aufarbeitung, die fehlende Aufarbeitung von Kühne Nagel und auch die Rolle von Kühne Nagel im Dritten Reich ist schon eine Diskussion in Deutschland seit 2015, so fast 10 Jahre.
Und ich habe gesehen, Kühne Nagel, die haben immerhin ihr Twitter-Profil jetzt auf privat gestellt, ne? Seit veröffentlichen der Seite. Das ist auch eine Art von Reaktion.
Ja, genau. Die hatten ihren Twitter, die hatten ihren Archiven unter Verschluss. Studien, die dir nicht gefallen, und auch ihre Twitter-Profil. So weit für die Transparenz.
Ja, vielleicht noch eine letzte abschließende Frage. Ich meine, du bist Historiker als auch Journalist, hast für Business Insider geschrieben, eine Reihe von Wirtschaftszeitungen letztendlich. Hat deine Recherche in die Nazi-Vergangenheit so vieler deutschen Firmen auch für dich grundsätzliche Fragen gestellt über die Moralität des Kapitalismus oder das Fehlen von einer Moralität? Also wie, jetzt blickst du zurück auf 5, 6, 7 Jahre, so ein langes Forschungsprojekt, was für allgemeinere Schlüsse hast du aus der Erfahrung und aus der Geschichte gezogen?
Ja. Erst eine kleine Korrektur. Ich habe niemals für Business Insider geschrieben, nur für Bloomberg News.
Ah, das Bloomberg, ist wichtig. Ja,
Business Insider gehört Axel Springer und Bloomberg News gehört Michael Bloomberg, die ehemalige Bürgermeister und der reichste Einwohner New York. über Kapitalismus gesprochen. Ne? Aber ich glaube, was wichtig ist, sozusagen die Amoralität des Kapitalismus. Ne? Das Geld fließt, wo es hinfließt. Ich meine, die Familien, über die ich schreibe, in Nazi-Billionaires oder Prades Erbe oder Vanity Fair, es fangen an in 33 natürlich auch direkt mit so der Herausdrängung vom jüdischen Aktionäre und jüdische Mitglieder vom Gremium, im Aufsichtsrat oder im Vorstand. Und auch natürlich, und das war natürlich kriminell, das war rassistisch und diskriminierend. Aber zum Beispiel die Herbewaffnung Deutschlands, die Hitler initiiert hat, der war natürlich im Grunde nicht, es war gegen der Vertrag von Versailles, aber war im Grunde nicht sozusagen kriminell, war noch nicht kriminell. Ja, dann, aber es fängt sozusagen sehr schnell an, um sozusagen, es evolviert sehr schnell im kriminelle Handlungen, so wie Arisierungen, Enteignungen und dann natürlich die Maß Ausbeutung vom Männer, Frauen und auch Kinder als Zwangs- und Sklavenarbeiter und Arbeiterinnen im deutschen Mine und Fabriken. Und das ist sozusagen die Amoralität, ist wirklich über die Kapitalismus ist, dass es Geld fließt, wo es hinfließt. Ne? Ich meine, für die Menschen, die meisten, worüber ich schreibe, in meinem Buch oder in meinen Artikeln, waren reine Opportunisten. Das waren keine Ideologen. Das waren meistens ein paar Ausnahmen dort, waren keine Ideologen. Und die hatten wirklich, die wollten einfach profitieren vom, die ja. Wollten einfach ihren Betrieb, ihren Konzern wachsen lassen und haben da total der Moralität fliehen lassen. Weil die haben sich ohne zu bedenken unter Hitlers Politik und Regimes nach der 30. Januar 1933 erschreiben lassen. Und das ist wirklich das wichtige Punkt, ist, dass es sozusagen es ist eine Evaluierung, dass das anfängt mit einfach Profiten und das endet mit Massverbrechen gegen die Menschlichkeit und Millionen Ermordete und natürlich ja der schlimmste Genozid und Krieg bisher.
Gut, vielen Dank, David. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Sein Artikel, wie gesagt, kann man nachlesen bei Vanity Fair. Wird es eigentlich auch eine deutsche Fassung geben?
Nein, noch gerne. Vielleicht kann Jakobin es übersetzen und publizieren.
Ja. Gut, besprechen wir gleich.
Ja, okay.
Danke nochmal, David, für das spannende Gespräch.
Okay, danke.
Und das war Jacobin Weekly für diese Woche. Vielen Dank nochmal an David für das wirklich sehr interessante und zum Teil wirklich verstörende Gespräch über die braunen Hintergründe unserer reichsten Mitbürger. Und danke an euch fürs Zuhören. Wie gesagt, schon am Anfang des Podcasts, wir sind jeden Freitagnachmittag mit einer neuen Folge draußen. Wenn du den Podcast gut findest, kannst du uns unterstützen, indem du uns abonnierst und eine gute Bewertung abgibst und auch weiterempfiehlst unter Freunden und Kollegen. Und natürlich kannst du das am besten tun, wenn du uns materiell unterstützt mit einem Jahresabo von Jacobin Magazine. Das kannst du einrichten unter www.jacobin.de/abonnieren. Und als allerletzt, wenn du Kritik, Anregungen, Vorschläge hast, gerne in der Kommentarspalte unten oder auch per Mail an redaktion@jacobin.de. Wir sind nächste Woche wieder da. mit unserer Kollegin aus der Jacobin-Redaktion Magdalena Berger, um über die anstehenden Wahlen in ihrer Heimat, der Republik Österreich, zu sprechen. Vielen Dank und bis dann.